Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was es bedeutet, wenn einer vom Saulus zum Paulus wird, das hören wir aus der Bibel, denn dort kommt diese Redewendung her, dort hat sie ihren Ursprung, und zwar in der Berufungsgeschichte oder Bekehrungsgeschichte von Paulus, der damals zum Beginn seines Auftretens in der Bibel noch Saulus hieß. Das war der hebräische Name Saul und Paulus, der Name, den er später trug, das war sein römischer Name. Heute hören wir, wie er vom Saulus zum Paulus wurde, und ich lese als Grundlage für die Predigt den dazugehörigen Abschnitt aus der Apostelgeschichte im 9. Kapitel. Und wer mag, findet den Text auch auf dem Gottesdienstzettel, der auf eurem Platz lag. Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe an die Synagogen in Damaskus, dass er, wenn er Anhänger dieses neuen Weges dort finde, Männer und auch Frauen, sie gefesselt nach Jerusalem bringen solle. Als er unterwegs war, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu ihm sagen: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Und er antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm unterwegs waren, standen sprachlos da. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Da erhob sich Saulus vom Boden, doch als er die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Sie mussten ihn bei der Hand nehmen und führten ihn nach Damaskus. Und 3 Tage lang konnte er nicht sehen, und er aß nicht und trank nicht. Soweit die erste Hälfte. Ich predige heute nur über die erste Hälfte dieser Bekehrungsgeschichte von Saulus zum Paulus. Liebe Gemeinde, ein schlauer Mensch hat einmal gesagt, kein Ereignis hat die Weltgeschichte so sehr verändert wie der Tag, an dem ein blinder, geblendeter Mann, an dem Paulus an der Hand seiner Begleiter durch das Stadttor von Damaskus geführt wurde. Wie wichtig dieses Ereignis ist, war auch den Menschen zur Zeit des Neuen Testamentes schon bewusst. Denn kein Ereignis außer Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi ist in den Schriften des Neuen Testamentes so häufig erzählt wie die Bekehrung des Paulus. Um zu verstehen, weshalb von diesem Ereignis so oft erzählt wird, müssen wir diesen Weg des Paulus ein Stück weit nachgehen. Paulus entstammt einer gebildeten jüdischen Familie, geboren in der Stadt Tarsus, durch die er auch das römische Bürgerrecht besaß. Andererseits kann er darauf verweisen, dass er alle Merkmale eines prominenten Mitglieds seines jüdischen Volkes aufweist, dass er aus dem Stamm Benjamin stammt, dass er ein Nachkomme Abrahams ist, dass er als Mitglied der Bewegung der Pharisäer das jüdische Gesetz genau kennt und dafür geeifert hat. Als jüdischem Gesetzeslehrer muss ihm die neue Jesusbewegung als ketzerisch und abtrünnig erschienen sein. Wenn die Jünger Jesu behaupteten, dass Jesus der Messias ist, dass mit Jesus alle Erwartungen und Hoffnungen Israels erfüllt sind, dass Jesu für traditionelle Juden sehr freiheitliche Auslegung des Gesetzes die allein gültige Auslegung sein soll, dann hat ihn das sehr gestört. Und so wird Paulus zum Verfolger der jungen christlichen Gemeinde. Als Stephanus wegen seines unerschütterlichen Bekenntnisses zu Jesus gesteinigt wird, da schaut Paulus mit Wohlwollen zu, so wird es in der Apostelgeschichte erzählt. Und sie schildert, dass Paulus von Haus zu Haus ging, Männer und Frauen fortschleppte und für ihren Glauben ins Gefängnis warf. Und nun an dieser Stelle, wo diese Geschichte einsetzt, da geht der Eifer des Paulus noch weiter über Jerusalem hinaus. Paulus will auch in der großen syrischen Provinzhauptstadt in Damaskus gegen die Christen vorgehen und holt sich dazu einen Auftrag des Hohenpriesters. Und als er fast am Ziel angekommen ist, dann wird plötzlich alles anders. Wir haben gehört, wie ihn kurz vor Damaskus ein großes Licht, wie es da heißt, umleuchtete, ihn zur Erde wirft und er die Stimme hört: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und auf die Rückfrage: Herr, wer bist du? Offenbart sich diese Stimme: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Mehr wird an dieser Stelle noch gar nicht gesagt, sondern nur, dass Paulus in die Stadt gehen soll und dort wird er dann erfahren, was er tun soll. Er wird einen neuen Auftrag bekommen. Und so wird Paulus, dessen Augen geblendet sind, wie ein Blinder von seinen Begleitern in die Stadt geführt. 3 Tage, das ist noch interessant, das ist der gleiche Zeitraum wie der, in dem Jesus im Grab lag und wie Jona im Bauch von dem Riesenfisch war. 3 Tage lang sieht er nichts, er isst nicht und er trinkt nicht. Wer den Kontakt zur Außenwelt verliert, der ist gezwungen, in sich zu gehen. Der ist gewissermaßen auf sich selbst zurückgeworfen. Paulus muss nach diesem Erlebnis erst einmal ganz neu sehen lernen, mit anderen Augen. Er muss sich eine neue Art des Sehens aneignen. Und danach beginnt er ein neues Leben. Vorher war er Christenverfolger, jetzt wird er zum christlichen Missionar. Vorher hat er sich Briefe vom Hohenpriester schreiben lassen, die ihm den Auftrag gegeben haben, Jesu Anhänger gefangen zu nehmen. Jetzt wird er selbst Briefe verfassen, mit denen er Anhänger für Jesus gewinnen möchte. Vorher verfolgte er Jesus, jetzt ruft er in die Nachfolge von Jesus und er wird deswegen selbst Verfolgung und Verspottung erleiden. Paulus ändert also sein Leben nach diesem Ereignis radikal. Wenn es in der Einleitung heißt, Saulus schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, dann ist da vom Schnuf die Rede, vom Lebensatem. Darin kommt zum Ausdruck, dass Paulus mit jedem Atemzug Christen verfolgt hat. Dafür hat er gelebt. Das hat er gewissermaßen als seine Lebensaufgabe angesehen. Und in Damaskus dann, in der Stadt, in die er gegangen ist, um auch dort die Christen gefangen zu nehmen, dort hat Paulus sich um 180 Grad gekehrt. Diese Bekehrung, die ist ein Wunder. So wird sie hier in der Apostelgeschichte erzählt. Wenn wir diese Bekehrungserzählung von Paulus hören, dann dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass der Bericht, den Lukas da geschrieben hat in der Apostelgeschichte, ein Zeugnis des Glaubens ist. Das ist keine Biografie und vor allem keine Autobiografie. Paulus selbst berichtet gar nicht in dieser Art von seiner Bekehrung. Wenn er davon spricht, dann erscheint das ganz und gar als ein subjektives Ereignis. Das hat nur er so erlebt. Und es ist auch so, ein Bekehrungserlebnis ist etwas Persönliches im Innern, etwas zwischen einem selbst und Gott. Selbst die direkt daneben stehenden Begleiter, so wird hier erzählt von Paulus, die bekommen nur die Hälfte mit. Die hören die Stimme und wahrscheinlich hören die nur, dass da irgendetwas tönt, aber sie hören gar nicht, was diese Stimme sagt und sehen aber nichts. Und das zeigt, dass die gar nicht gemeint sind. Es geht nicht um die Begleiter von Paulus, es geht nicht um die Gruppe, es geht nur um ihn selbst. Es geht in dieser Geschichte um Paulus direkt. Und was hier sehr schön zum Ausdruck kommt, eine Bekehrung geht von Gott aus, nicht vom Menschen. Paulus bekehrt sich nicht selbst, wie das manche Christen von sich sagen. Vor 4 Jahren, da habe ich mich bekehrt. Paulus wird bekehrt. Er ist ganz passiv. Er selbst ist ganz passiv in dieser Geschichte. Er wird geblendet, er stürzt zu Boden, er wird an die Hand genommen und nach Damaskus geführt. Und dort bekommt er dann gesagt, was er tun soll. Dort bekommt er seinen Auftrag zur Mission. Paulus ist in dieser Geschichte ganz und gar passiv. Er selber macht, bis auf diese Rückfrage, wer bist du, Herr, kommt Paulus hier gar nicht vor als Handelnder. Eine Bekehrung ist kein religiöser Leistungsnachweis in unserem Lebenslauf als Christ. Das, was die Bekehrung von Paulus so eindrücklich macht, weshalb sie im Neuen Testament wieder und wieder erzählt wird, das ist die Tatsache, dass Gott sich nicht aufhalten lässt, wie groß die Anstrengung des Christengegners Paulus auch sind. Der, der von sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der stellt sich entschieden dem in den Weg, der die Anhänger von Jesu neuem Weg abbringen will. Aber so ein Bekehrungserlebnis, wie es hier geschildert ist, dieses Bekehrungserlebnis, das brauchen wir nicht in unserer eigenen Biografie, um Christen zu sein. Wichtiger ist es, glaube ich, einen festen Bezugsrahmen zu haben, dass man Werte hat, Werte, denen ich mich stelle, unter die ich mich stelle, Werte, mit denen ich immer wieder meine eigenen Handlungen überprüfe, meine Haltung überprüfe und hinterfrage, wer bin ich eigentlich? Dieses Damaskus-Erlebnis von Paulus, das ist gewissermaßen ein Wechsel dieses Bezugsrahmens. Und das zeigt mir, es kommt nicht in erster Linie darauf an, woher unser Glaube kommt, sondern vielmehr, wohin er mich führt. Ein Bekehrungserlebnis in der Vergangenheit allein ist keine Garantie dafür, dass ich auch in der Gegenwart noch auf dem richtigen Weg bin. Das muss ich immer wieder hinterfragen und immer wieder mir anschauen. Das wirkliche Zeugnis in der Bibel, dasjenige, auf das ein Glaubender tatsächlich festgelegt werden kann, das ist sein Leben. Es geht also nicht um die Art und Weise, wie wir über unseren Glauben sprechen, sondern es geht darum, wie wir unseren Glauben leben, wie wir das umsetzen in unseren Alltag, ob unser Tun und Handeln erkennbar von der Nähe Gottes bestimmt ist, das ist die Frage. Es ist gewissermaßen der Ernst des Glaubens, um den es geht, und nicht einfach nur die Rede über den Ernst des Glaubens. Wichtiger als über unseren Werdegang zu erzählen, ist das Leben, das wir führen. Paulus selbst macht in seinen Briefen erstaunlich wenig Worte um das, was da passiert ist, um diesen Ursprung des eigenen Glaubens. Er kommt immer wieder auf seine Vergangenheit zu sprechen, dass er ursprünglich Christen verfolgt hat, aber von diesem Bekehrungserlebnis, wie es in der Apostelgeschichte geschildert wird, da spricht er nur sehr, sehr wenig. Es geht nicht um den Ursprung, es geht um die Sache selbst. Und die Sache selbst, das ist die Art und Weise, wie sich die Nähe Gottes, wie sich mein Glaube in meinem Leben zeigt, wie sie sich auswirkt in dem, was ich tue und was ich nicht tue, was ich lasse und darin, wie ich etwas tue und wie ich etwas auch nicht tue. Man könnte also sagen, Bekehrung ist nicht einfach irgendwo ein Ereignis in meiner Vergangenheit, ein Startpunkt, sondern es ist ein Prozess, wo ich immer wieder im Leben mich selber überprüfen soll und mich neu aufrichten soll auf dem Weg, den ich gehe. Und so schließe ich meine Gedanken mit einem zweifachen Wunsch. Der eine Wunsch ist, dass ihr euren Glauben, auf welchen Füßen der auch immer stehen mag, dass ihr den schätzt und ernst nehmt. Es geht nicht darum, dass es irgendwann in der Vergangenheit bei euch einmal Klack gemacht hat, wie der Blitz, von dem hier in der Apostelgeschichte erzählt wird. Man kann auch Stück für Stück in den Glauben hineinwachsen. Man kann auch den Glauben wie so einen Muskel trainieren, wo man immer wieder auch Zeiten hat, in denen Zweifel da sind. Das Entscheidende ist, einfach am Ball zu bleiben. Und das Zweite ist, dass wir uns darauf einlassen können, so wie Paulus, dass wir uns auch mal auf unserem Weg stoppen lassen und vom Weg abbringen lassen. Wenn wir uns zum Beispiel auch wie Paulus in eine Sache verrannt haben, die uns und anderen nur schaden kann. Ein Leben im Glauben, das lässt uns selbst immer wieder neu ausrichten, das lässt uns immer wieder umkehren auf dem Weg des Lebens und immer wieder der Stimme Gottes trauen, die uns zu den anderen schicken will, die uns irgendwo hinschicken will in diese Welt, um für andere Menschen, um für Gottes Geschöpfe da zu sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Friede halte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.